Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, schön, dass ihr heute dabei seid. An meiner Seite natürlich wie immer Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, Formel1.de, unser Motorsportpartner hier auf meinsportradio.de, Ruben Zimmermann. Hi Ruben.
Servus zusammen.
So, wir müssen heute eine knackige Ausgabe verpacken, denn wir haben was ganz Spezielles für euch. Eine halbe Stunde Interview mit Marc Surer von Sky. Ja, er ist seit 1996 der Co-Moderator, Co-Kommentator von Jacques Schulz erst und jetzt von Sascha Roos. Er hat sich viel Zeit für mich genommen und wir haben über seine Karriere gesprochen, über die aktuelle Formel 1, über Entwicklung in der Formel 1, Regeln, Probleme. Also wirklich ein sehr offenes, sehr interessantes Interview. Könnt ihr euch drauf freuen. In den ersten beiden Abschnitten natürlich müssen wir über die Breaking News der Woche sprechen. Carlos Sainz, McLaren, Renault. Also das alles werden wir versuchen, in eine Perspektive zu rücken. Und im zweiten Abschnitt dann die Knackpunkte für Singapur. Aber natürlich vorab eure Rezension, die ihr uns geschickt habt. Vielen Dank an 2 5-Sterne-Rezensionen. Einmal von Ralitos. Er sagt, danke für eure Arbeit. Ich bin seit Rosberg wieder bei der Formel 1 und sage nur, wer vorbereitet sein möchte und sich nachher aufregen möchte, ist hier genau richtig. Bin nicht immer eurer Meinung, aber ihr macht das großartig. Die Formel 1 ist wieder richtig interessant und ihr seid da mit schuld. PS, Schumacher ist der größte. Gute Besserung. Ja, das sagen wir natürlich auch. Keep fighting, Michael. Und dann von Poker ist für alle da. Klasse Podcast. Vielen Dank, dass ihr den Podcast macht. Ihr bringt eine Stimmung rüber, die sich nach von Fans für Fans anfühlt. Das finde ich sehr toll. Als Wunsch hätte ich, dass ihr noch mehr auf technische, aerodynamische Fortschritte oder Veränderungen eingeht und erzählt gerne mehr aus dem Nähkästchen, was ihr an der Strecke so macht und erlebt. Ja, sehr gerne. Ne? Wenn sich das ergibt, das haben wir auch schon in der letzten Ausgabe oder einer der letzten Ausgaben besprochen, dann sprechen wir auch über technische Errungenschaften. Aber Ruben, motorsporttotal.com hatte die Breaking News, hat die Informationen bekommen, dass die große Rochade in der Formel 1 ansteht und zwar zum großen Preis von Malaysia, wahrscheinlich schon im Cockpit. Carlos Sainz wechselt zu Renault und ab dem nächsten Jahr stattet Honda Toro Rosso mit Motoren aus und Renault stattet McLaren mit Motoren aus. Also diese Nachricht kam nicht aus dem Nichts, aber in ihrer ganzen Entstehungsweise und dem, wie es jetzt rausgekommen ist, dann doch ziemlich geballt.
Ja, das stimmt. Also diese Gerüchte für sich genommen, sprich Sainz zu Renault, McLaren auch zu Renault und dementsprechend dann Toro Rosso zu Honda, das waren alles solche kleinen Bruchstücke im Prinzip, die es in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder gab. Da kamen immer wieder Gerüchte auf. Und jetzt ist das Ganze sozusagen wie so ein Puzzle in sich zusammengefallen, also die einzelnen Stücke passen jetzt mehr oder weniger zusammen, es wird jetzt wohl tatsächlich dann so kommen, nämlich dass diese ganzen Einzelteile wirklich passieren, sprich Carlos Sainz wird zu Renault wechseln, wann das der Fall sein wird, das ist aktuell noch offen, ob noch in diesem Jahr möglicherweise oder ob erst in der kommenden Saison und natürlich das ja eigentlich meiner Meinung nach zumindest doch größere Thema ist tatsächlich dann dieser Wechsel, sprich McLaren zu Renault. Und im Umkehrzug dann Toro Rosso zu Honda. Also das war, beziehungsweise wird dann, offiziell ist es ja noch nicht, aber das wird dann definitiv ein ja richtig großes Erdbeben in der Formel 1 sein, kann man so sagen.
Ja, ganz genau. Ich wurde nämlich gefragt, warum habt ihr eigentlich keine Sonderausgabe gemacht von Starting Grid dann rund um dieses Thema? Wir haben uns dagegen entschieden, weil es eben noch nicht hundertprozentig offiziell ist. Ja, es ist, ihr habt die Informationen zwar bekommen, aber noch ist es halt nicht hundertprozentig raus. Deswegen war es uns wichtig, dass wir dann aber zumindest hier drüber sprechen. Ole, wie hast du das alles aufgenommen? Und die nächste Frage ist natürlich, hat Pierre Gasly, dadurch, dass er schon wieder geredet hat, sich ins Ausgeschossen?
Witzigerweise war das ja letztes Jahr auch in Singapur, dass er sich ins Cockpit geredet hat. Also vielleicht ist es einfach schlechtes Timing bei ihm. Hat ja jetzt in der Superformula wieder ein Rennen gewonnen, 2 Rennen in Folge, glaube ich, in Japan. Ob er dann im Cockpit sitzt, wird man sehen, oder ob Helmut Marko ihm wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Ja. Das Ding ist, es ist ja eigentlich schon lange bekannt. Also man weiß das ja schon gefühlt seit 4 Wochen, dass es so kommen wird. Und dann wurde es in Monza ja konkreter und jetzt wird es in Singapur offiziell gemacht und ich bin davon nicht wirklich überrascht. McLaren scheint mit Honda absolut nicht zufrieden zu sein. Schließlich verzichten sie ja auch so um die 300 Millionen, glaube ich, an Sponsorgeld oder was die da reinpumpen. Und ja, vielleicht geht's jetzt mit Renault besser. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine krasse Verbesserung ist, aber ja, für McLaren ist natürlich nächstes Jahr das Jahr der Wahrheit, weil wenn sie nächstes Jahr wieder im Mittelfeld hinten rumdümpeln, dann weiß man, dass es vielleicht auch nie so an Honda liegt. Also ich bin gespannt. Interessant finde ich, dass Carlos Sainz schon in Malaysia im Renault sitzen soll. Das ist doch dann sehr fix. Und ja, für Julian Palmer wird das, glaube ich, ein unangenehmes Wochenende jetzt.
Ja, das ist natürlich dann auch etwas, wo man natürlich fragen muss, warum diese Schnelligkeit bei diesem Wechsel. Bei Toro Rosso weiß man, dass Carlos Sainz Ruhm sehr unzufrieden war, dass Papa Sainz aber auch wollte, dass er zu Renault geht. Das wird jetzt sehr, sehr forciert. Renault möchte, denke ich, das ist zumindest mein Hintergrund oder meine Idee dahinter, dass man noch wichtige Punkte in der Konstrukteurswertung sammelt. Die sieht man mit Sainz eher gesammelt als mit Julian Palmer. Jetzt, wo das allerdings so ein bisschen mehr kokettiert wird, dass in Malaysia schon gewechselt wird, tut mir Julian Palmer schon fast ein bisschen leid.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Julian Palmer tut mir eigentlich schon die ganze Saison so ein bisschen leid, weil natürlich, sobald du einmal in so einer Negativspirale drin bist, kommst du halt auch einfach nicht mehr raus. Also selbst wenn er mal ein gutes Wochenende hatte, hat man sich dann meistens doch eher wieder auf das Negative fixiert, weil es halt bei ihm so diese Gewohnheit war, dass er von Hülkenberg halt Wochenende für Wochenende einen um die Ohren bekommen hat. Wir hatten hier auch in einer der letzten Ausgaben mal drüber gesprochen, dass er zum Beispiel in Belgien gar nicht so schlecht unterwegs war. Da hat ihm dann am Ende wieder die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe ihn ja auch persönlich getroffen am letzten Wochenende in Monza. Also er macht jetzt auf mich keinen so unglücklichen Eindruck, aber ja, man merkt schon, dass das Ganze natürlich auch an ihm nagt. Er versucht weiter einfach seinen Job zu machen, aber dann kommen natürlich auch Woche für Woche immer die neuen Gerüchte, wer ihn jetzt wieder ersetzen könnte. Und ja, also das kann, glaube ich, nicht förderlich sein für einen Fahrer.
Auch wenn es natürlich alles noch Spekulation ist, weil es, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig bestätigt ist. Ole, was denkst du, wer gewinnt eigentlich durch den Deal der Motoren am meisten? McLaren mit Renault oder Toro Rosso mit Honda? Und im Umkehrschluss für 2019 ja dann höchstwahrscheinlich auch Red Bull Racing.
Das wird man, glaube ich, dann sehen, ob Red Bull dadurch gewinnt. Es ist natürlich ein Testballon. Für Toro Rosso macht es, glaube ich, gar keinen großen Unterschied, weil die sind ja auch letztes Jahr zum Beispiel mit dem alten Ferrari-Motor gefahren, da waren sie auch gut unterwegs. Dann fahren sie nächstes Jahr mit Honda. Der wird wahrscheinlich nächstes Jahr ein bisschen besser sein. Man hat ja auch die Partnerschaft mit Ilmor und da wird man, glaube ich, wieder so sein wie dieses Jahr. Und letztendlich ist man ja auch irgendwie eine Nachwuchsschmiede für Red Bull. Ich glaube, am meisten gewinnt dadurch Renault durch den Wechsel von Carlos Sainz, weil die haben jetzt eine bärenstarke Fahrerpaarung. Und in McLaren gewinnt natürlich insofern, dass sie Fernando Alonso halten können. Ja. Und dass sie jetzt zumindest Motoren haben, die in gewisser Weise auf einem Level sind, wo man vorne mitfahren könnte, siehe Red Bull. Also wenn sie zum Beispiel so ein gutes Auto fahren, dass sie auf Level Red Bull sind, also dann hat sich dieser Schritt auf jeden Fall gelohnt. Das wird man aber, glaube ich, erst sehen.
Dass Sainz Toro Rosso verlässt, Ruben, rettet das Daniel Kiat auch für 2018 sein Cockpit?
Davon würde ich fast ausgehen. Also ich glaube, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich glaube, dass wenn Sainz geht, sie Kiat auf jeden Fall halten werden, weil einfach die Alternativen nicht so groß sind. Also klar, es gibt Pierre Gasly, der natürlich jetzt Top-Favorit ist auf das zweite Cockpit. Daneben werden natürlich unter anderem jetzt durch diese entstehende Honda-Verbindung auch Namen gehandelt. Allen voran natürlich Matsushita, der ja sicherlich dem einen oder anderen Zuhörer aus der Formel 2 bekannt ist. Gut, ob der jetzt... Also ich habe jetzt seine Karriere nicht so verfolgt, aber ich denke mal, wenn man ihn jetzt Cockpit setzen würde, dann wäre es tatsächlich eher, weil er ein Japaner ist und eben diese Honda-Unterstützung hat und nicht unbedingt wegen seiner sportlichen Leistungen, weil da hat er bisher tatsächlich noch nicht so viel von sich reden gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir Daniel Kwiat auch im nächsten Jahr in Toro Rosso sehen werden, weil man betont das auch immer bei Red Bull. Helmut Marko hat das auch mehrfach gesagt, dass Kwiat einfach sehr viel Pech hatte auch in diesem Jahr. Und ich glaube, man schätzt ihn tatsächlich intern doch noch ein bisschen höher ein, als das nach außen den Eindruck macht. Also ich denke schon, dass er auch 2018 sein Cockpit behalten darf.
Ein Sainz-Wechsel zu Renault bringt das Fahrerkarussell ins Rollen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen das Ganze weiterspinnen wollen, gemeinsam, Ole, dann kommen wir wieder auf den Namen Pascal Wehrlein. Wir kommen nicht drum herum, wir müssen drüber sprechen, denn es wäre durchaus die Idee gewesen, dass vielleicht Esteban Ocon zu Renault wechselt, dann wäre ein Cockpit bei Force India frei geworden für 2018. Das wird jetzt nicht der Fall sein. Dann kann man davon ausgehen, dass Force India auch mit beiden Fahrern weiterarbeitet. Dann bei Williams haben wir ja drüber gesprochen, in der letzten Ausgabe ist die Tür zu wegen seines Alters und der Werbung für Martini. Und bei Sauber wird man wohl jemand anderen ins Cockpit setzen, nämlich Ferrari Junioren. Das Ende von Pascal Wehrlein rückt immer näher in der Formel 1.
Ja, könnte man so sagen. Also er kann jetzt die Grand Prix zählen, die er noch fahren wird. Es sind nicht mehr so viele. Und dann kann er sich schön auf die Formel E vorbereiten. Oder was auch immer dann bei Mercedes ansteht. Also ja, wirklich eine Chance gibt es da nicht. Ich glaube, Force India wirbt auch für Alkohol, oder? Oder nicht mehr?
Nicht mehr so ganz. Also es ist nicht
ja,
mehr, es
aber, ist Bier aber so halbwegs, drauf. Ne?
Fischer oder
aber
was
auch immer. Haben sie nicht Johnny Walker hinten drauf?
Ja, haben sie. Ja. Aber ich glaube, das macht da keinen Unterschied, weil Johnny Walker nicht mit den Formel-1-Fahrern wirbt. Zumindest nicht mit denen von Force India.
Gut, das weiß ich nicht, wo die damit werben, aber das könnte natürlich dann auch da ein Problem sein. Vielleicht findet man da auch eine Lösung, wie man das umgehen kann. Vielleicht macht man bei Williams sowas wie mit Jenson Button bei McLaren, sodass der dafür werben kann und Pascal Wehrlein fährt dann dafür, so ganz abstrus, oder vielleicht gibt's da Lücken oder Wege. Aber es wird, glaube ich, sehr schwer. Bei Williams wird ja jetzt zusätzlich Robert Kubica gehandelt, was ich auch sehr interessant finde. Und ich denke, bei Force India wird sich nichts bewegen. Und ja, für Pascal Wehrlein war es das. Man kann vielleicht, hat er noch die Hoffnung, dass irgendeiner auf die Idee kommt, nächstes Jahr noch ein drittes Auto einzusetzen. Wird aber, glaube ich, tricky.
Zu hart oder zutreffend, Ruben?
Vermutlich zutreffend. Also Pascal Wehrlein, ich habe da auch in Monza mit ihm drüber gesprochen, er selbst hält sich da im Prinzip völlig raus, er verweist immer auf Mercedes und sagt, er hat da vollstes Vertrauen, dass sie das für ihn regeln, aber auch da sind natürlich Mercedes bzw. Toto Wolff die Hände halt so ein bisschen gebunden, also wenn es einfach kein Cockpit gibt für ihn, dann wird er auch nichts finden, also ich glaube schon, dass man wirklich mit aller Macht versucht, Pascal Wehrlein in der Formel 1 zu halten, es ist nicht so, dass Mercedes da jetzt aufgibt und sagt, okay, das wird nichts, die klappern wirklich alle Optionen ab. Aber ja, also ich meine, Ola hat es ja gerade eigentlich schon zutreffend beschrieben, wie die Situation ist. Also es gibt halt einfach keinen Platz, zumindest keinen Platz, den ich jetzt irgendwie als realistisch betrachten würde. Insofern, wenn da nicht noch irgendein Wunder passiert und irgendwie wieder was frei wird, das kann ja in der Formel 1 immer passieren. Aber Stand jetzt sehe ich Pascal Wehrlein 2018 auch nicht mehr in der Formel 1.
Ja, schlechte Aussichten für Wehrlein. Wir werden über das Singapur-Wochenende natürlich alles beobachten, mit den Kollegen vom motorsporttotal.com, formel1.de, immer in Kontakt bleiben, was da rauskommt, und wenn was offiziell ist, dann auch in der nächsten Ausgabe darüber sprechen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir über die Knackpunkte des großen Preises von Singapur, ein Nachtrennen, das dieses Wochenende ansteht, und nicht vergessen, wir haben heute noch ein langes, ausführliches Interview mit Marc Surer im Programm. Also, bleibt dran, gleich geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon, wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de, blicken voraus auf den großen Preis von Singapur, das F1 Night Race, wie es beschrieben wird. Ruben, so ein Nachtrennen in der Formel 1 hat natürlich seine ganz eigene Faszination. Wir haben schon einige spannende Rennen in Singapur erlebt. Diese Nacht als Knackpunkt ist durchaus wichtig, denn die Fahrer müssen eine Menge beachten, wenn sie dort ein gutes Rennen fahren wollen, was auch zum Beispiel ihren Schlafrhythmus angeht.
Das stimmt. Der Schlafrhythmus ist in der Tat etwas, was mich persönlich auch immer sehr fasziniert, weil die Fahrer tatsächlich in Singapur ihren normalen Europarhythmus beibehalten. Also das dürfen wir ja nicht vergessen. In Singapur ist es ein Nachtrennen, aber für uns hier in Europa haben wir ja dann am Sonntag die ganz normale Startzeit um 14 Uhr. Sprich, die Piloten leben in Singapur für diese 4 Tage, an denen sie da sind, wirklich nach der Europazeit. Das heißt, man geht halt irgendwann mittags, beziehungsweise man steht halt mittags erst auf, und geht dann irgendwann nachts um, ich weiß nicht wie viel Uhr, ins Bett, weil halt diese Abläufe auch alle gleich bleiben, also diese Debriefings und so weiter, die man hat, das passiert alles nach dem Europazeitplan. Dass es halt in Wirklichkeit in Singapur dann nicht 14, sondern ich weiß gar nicht wie spät, 20 Uhr oder irgendwas ist, das interessiert die im Prinzip gar nicht. Und tatsächlich ist es möglich, den Körper halt für diese gewisse Zeit auszutricksen, weil das ist natürlich für den Biorhythmus auch immer eine schwierige Sache, wenn man dem Körper halt vorgaukeln möchte, es ist Nacht, aber ist es halt eigentlich Tag. Und da wird dann halt so ganz verrückten Tricks gegriffen, dass man wirklich die Fenster abklebt, dass halt wirklich kein Sonnenlicht mehr irgendwie reinkommt, weil man dem Körper halt vorspielen möchte, es ist jetzt Nacht und nicht vormittags. Also das finde ich persönlich tatsächlich eine ganz faszinierende Sache, ja.
Ja, und wenn man dann natürlich mal sich das Strecken-Layout ansieht, Ole, so ganz einfach ist die Strecke ja nicht, ne? Und da haben sich ja auch schon Legenden wie Michael Schumacher sehr spannende Aktionen geleistet.
Ja, und Singapur ist wahrscheinlich die letzte echte Herausforderung im Kalender. Also gemessen natürlich an der Tageszeit, zu der man fährt, was wir gerade gesagt haben, am Streckenlayout selbst natürlich und natürlich aber auch an den äußeren Bedingungen, weil es ist natürlich sehr warm in Singapur für gewöhnlich und das Rennen geht mal gut und gerne 2 Stunden. Also es kratzt immer so an der 2 Stunden Grenze und für mich persönlich ist es wirklich ein Highlight im Kalender. Das traut man sich jetzt gar nicht so richtig zu sagen bei diesen neuen Kursen, aber es ist tatsächlich so. Und weil natürlich auch gerade der erste Grand Prix damals legendär war, ja. Also vielleicht gelingt Fernando Alonso ja dieses Jahr Ähnliches. Und ich bin gespannt, wie es am Sonntag wird. Es gibt ja so Vermutungen und es gibt ja eine gewisse Regenwahrscheinlichkeit für den Sonntag. Wenn das eintritt, wird das, glaube ich, ein sehr langer Nachmittag.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, der zweite Knackpunkt ist. Und jetzt hast du mir natürlich diese Frage an Ruben weggenommen. Ne? Was gab es in Singapur noch nie beim Rennen? Regen. Ja? Und an diesem Wochenende ist es allerdings so, dass die Wettervorhersage durchaus sagt, dass es am Sonntag Regen geben könnte. Nun wissen wir alle, Ruben, und du hast es in Monza erlebt, wie vorsichtig die Stewards und die FIA bei Regen sind. So, und jetzt haben wir Nachtrennen, Gicht, Nachtrennen, Regen, langer Nachmittag ist da, wie Ole schon sagt, echt vorprogrammiert, ne? Weil ich denke, dann wird der Rennstart nicht zu deutscher Zeit um 14 Uhr sein.
Ich denke, da kann man auf jeden Fall von ausgehen. Also, wie du schon sagst, man ist sehr, sehr vorsichtig generell ja in der Formel 1, was Regen angeht. Und gerade in Singapur, auch wenn es natürlich nicht ganz so eng ist wie Monaco zum Beispiel, aber auf so einem Straßenkurs, wo halt doch die Leitplanke dann mal teilweise näher ist, als einem lieb ist, da wird man definitiv kein Risiko eingehen. Also wenn es da ein bisschen heftiger regnet, dann wird man, ob es jetzt das Qualifying ist oder das Rennen, auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und das ein bisschen nach hinten verschieben. Und was wir ja auch übrigens nicht vergessen dürfen, Singapur war ja tatsächlich das erste Nachtrennen damals in der Formel 1. Mittlerweile sind ja noch so ein paar andere Strecken auf diesen Kurs, beziehungsweise auf diesen Zug mit aufgesprungen, haben gesagt, ach ja, Nachtrennen ist eine ganz coole Geschichte, machen wir auch mal. Zum Beispiel Bahrain fällt mir da jetzt spontan ein. Aber Singapur war wirklich damals der Vorreiter. Das war damals wirklich noch, ja, was richtig Spektakuläres. Also spektakulär ist es natürlich heute auch noch, aber es war halt damals wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist es heutzutage ja nicht mehr.
Und es sind wirklich nicht uninteressante Rennen in Singapur. Also ich finde, bin da irgendwie bei Ole, das ist so ein bisschen auch ein Highlight der Saison für mich, Ruben. Gerade so im letzten Drittel, wo die Strecken, ja, ich möchte nicht sagen, uninteressanter werden. Also Mexiko finde ich noch ganz interessant, aber auch der Austin-Kurs ist ja an und für sich relativ langweilig. Da finde ich Singapur in diesem letzten Saisondrittel nochmal echt ein schönes Bonbon für die Fans.
Na, ich muss sagen, ich finde sogar Austin nicht mal so langweilig. Außerdem haben wir dann natürlich noch Suzuka beispielsweise auch in der zweiten Saisonhälfte oder Brasilien. Also ich finde tatsächlich, die zweite Saisonhälfte ist jetzt nicht so schlecht besetzt. Aber Singapur ist natürlich klar. Also ich glaube, da freut sich auch jeder Formel-1-Fan drauf. Ich glaube, wenn man nach den neuen Kursen fragt, hat ja Ole auch gerade schon angedeutet, dann ist Singapur definitiv einer von diesen Kursen, die da bei allen Fans, glaube ich, relativ vorne dabei sind. Also es ist keine von diesen klassischen Parkplatzzonen, Stichwort Abu Dhabi jetzt zum Beispiel, da geht Singapur halt dann doch nochmal, auch was die Herausforderung angeht, in eine völlig andere Richtung.
Ja, übrigens auch ein Thema, wo ich mit Marc Suhr drüber gesprochen habe, was ihr gleich hören werdet im nächsten Abschnitt. Der Umgang mit Regen, wo wir gerade drüber gesprochen haben in der Formel 1, wie er das sieht. Gridstrafen sind ein Thema und seine Karriere. Aber davor noch ein weiterer Knackpunkt für Singapur, Ole, Red Bull Racing. Habe ich explizit jetzt als Knackpunkt genommen, weil die im letzten Rennen eine sehr aufsteigende Form gezeigt haben und wir eigentlich alle drei auch bei der Nachbetrachtung auf Monza ein bisschen einhelliger Meinung waren, dass Red Bull sowas wie der Geheimfavorit ist oder für dich sogar der Topfavorit?
Topfavorit? Jein. Also da, Ferrari ist da glaube ich noch auch vorne mit dabei. Und auch Mercedes, die ja immer schlecht geredet werden in Singapur, was ja überhaupt nicht stimmt, weil man 2014 und 2016 gewonnen hat. 2016, also letztes Jahr sogar mit beiden Autos auf dem Podium. Nur 2015 war es halt dieser Komplettausfall. Und ich denke, dass auch Mercedes da wieder im Favoritenkreis mit dabei sein wird und um den Sieg fahren wird. Allerdings ist natürlich auch so, dass Red Bull diese Strecke liegen muss. Ja, und wenn man sich anguckt, dass Daniel Ricciardo, seitdem er bei Red Bull ist, jedes Jahr auf dem Podium war, nämlich seit 2014, liegt es auch nahe, dass das dieses Jahr wieder passieren wird. Und warum sollte er dann nicht gewinnen? Also das Zeug hat er dazu. Der Red Bull ist wesentlich besser als noch in der ersten Saisonhälfte. Das heißt, vielleicht können sie das sogar aus eigener Kraft schaffen. Und das ist natürlich dann ganz interessant in Bezug auf die WM. Und das habe ich ja, glaube ich, ich habe es Anfang des Jahres schon gesagt, dass vielleicht Red Bull so die WM entscheiden wird, weil sie in der zweiten Saisonhälfte dann auch vorne mit dabei sein werden. Und das könnte hier in Singapur natürlich passieren. Topfavorit würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall denke ich, dass sie um den Sieg mitfahren werden.
Das ist ganz interessant, Ruben. Wir erleben eigentlich das gleiche Red Bull-Phänomen wie in der letzten Saison, dass sie in der zweiten Saisonhälfte nochmal eine Steigerung erleben, viele Punkte sammeln und dann werden wir wahrscheinlich am Ende der Saison wieder darüber sprechen, was ist, wenn Red Bull nächstes Jahr wirklich konstant diese Leistung abrufen kann. Red Bull als Geheimfavorit für Singapur, bleibst du da auch mit im Boot bei uns?
Geheimfavorit auf jeden Fall. Topfavorit sehe ich Ferrari eigentlich vorne, weil auf diesen Strecken, die in diese Richtung gingen, als Vergleich werden da zum Beispiel dann immer Monaco oder auch Ungarn herangezogen, auf den Strecken war Ferrari tatsächlich einfach besser als Mercedes und ich glaube auch nicht, dass Mercedes so einen Sprung nach vorne gemacht hat, dass sie in Singapur jetzt plötzlich vor Ferrari rumfahren werden. Ich denke aber tatsächlich, dass Red Bull auch vorne zumindest dran sein wird. Ob sie jetzt Mercedes oder sogar Ferrari schlagen können, ist wieder eine andere Sache. Aber auch wenn man sich mal die Ergebnisse der letzten Jahre in Singapur anschaut, Ole hat das ja gerade schon angesprochen, dass eben Ricciardo in den letzten Jahren immer auf dem Podium war, davor auch Vettel zu Red Bull-Zeiten in Singapur immer stark. Also in den letzten Jahren immer irgendein Red Bull-Fahrer auf dem Podium in Singapur. Das heißt, denen liegt diese Strecke schon. Das wird auch in diesem Jahr so sein, da bin ich mir relativ sicher. Und dann haben wir natürlich auch genau diesen Punkt, den wir ja auch gerade schon angesprochen haben, dass natürlich dann Red Bull tatsächlich möglicherweise einem Team wichtige WM-Punkte wegnehmen kann, weil es ist natürlich schon ein Unterschied, ob jetzt, ich sag mal, Vettel gewinnt und Hamilton Dritter wird oder ob Vettel gewinnt und Hamilton nur Fünfter wird, weil er halt plötzlich noch zwei Red Bulls vor sich stehen hat. Das wird Red Bull natürlich relativ egal sein, ob man da jetzt noch in den Titelkampf eingreift, aber die könnten durchaus in diesen letzten Rennen nicht mit Singapur dann generell bei allen noch eine Rolle spielen.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Team jetzt auch für die nächsten Rennen. Klar, Ferrari ist natürlich höchstwahrscheinlich für euch da draußen auch Top-Favorit, aber wir wollen natürlich wissen, wen seht ihr da als Favoriten? Schreibt es unter die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de, über Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSL bei unserer Facebook-Seite und wie ihr uns sonst erreichen könnt. Also lasst es uns wissen. Wir werden jetzt schon das Rennen tippen, Ruben. Wir tippen die ersten drei, wir tippen die Pole Position und wir tippen, ob der Start am Sonntag pünktlich ist.
Start am Sonntag pünktlich, sage ich einfach mal ja, optimistisch, dass es nicht regnen wird. Tatsächlich, ich glaube, zum ersten Mal hier tippe ich nicht auf Hamilton, sondern ich tippe sowohl Pole als auch Sieg Sebastian Vettel, Platz 2 Kimi Räikkönen und Hamilton auf 3.
Okay, Ole?
Also ich glaube auch, dass es pünktlich losgehen wird. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt, glaube ich, bei 40%, also es hält sich in Grenzen. Irgendwo habe ich auch was von 10% gelesen, das ist ja bei diesen Wetter-Apps immer so ein bisschen schwierig. Und ja, ich schließe mich dem, was Vettel angeht, an. Ich sage auch Pole und Sieg Vettel. Dahinter Ricciardo und auf 3 Lewis Hamilton.
Ja, da haben wir uns abgesprochen. Genau das sage ich auch. Vettel, Ricciardo, Hamilton im Rennen, Vettel auf Pole. Und ich sage, es geht nicht pünktlich los. Muss ja einer mal dagegen sein. Ne? Und deswegen bin ich das in diesem Fall. Ja, wenn euch unsere Tipps gefallen, dann sagt sie uns auch gerne über die Kommentare. Aber tipp vor allem mit in unserem Kicktipp-Spiel. Geht auf meinsportradio.de, auf Aktionen im Dropdown-Menü, dann auf Kicktipp Formel 1. Denn am Ende der Saison gibt es für den Saisonsieger 2 Karten für den Ungarn Grand Prix 2018 zu gewinnen. Da solltet ihr jetzt noch mitmachen, wenn ihr auch schon angemeldet seid und auch Chancen auf den Sieg habt. Vergesst nicht zu tippen, denn es bleibt noch spannend. Das glaube ich auch in dem Tippspiel. Und wir haben Tennis im Programm an diesem Wochenende. Davis Cup Portugal gegen Deutschland vom 15. bis zum 17. September. Philipp Joubert und Andreas Thies melden sich live vor Ort, wenn das deutsche Davis Cup Team in die World League aufsteigen will. Und wir bei meinsportradio.de sind live dabei. Bleibt da auf jeden Fall auch immer mit einem Ohr am Rechner, am Handy, ne, wir könnt auch mit der App, könnt ihr das alles hören, deswegen macht da auf jeden Fall auch mit in unserer Diskussion auf Twitter mit dem Hashtag MSRDC, DC für Davis Cup, logisch. Nach einer kurzen Pause dann gleich der erste Teil des Interviews mit Marc Surer. Der Co-Kommentator von Sascha Roos von Sky hat sich 30 Minuten Zeit genommen, mehr als 30 Minuten sogar. Und das Ganze präsentieren wir euch natürlich jetzt sehr gerne und hoffen, dass euch das gefällt. Denn es ist ein sehr offenes, sehr schönes Interview geworden, wie ich finde. Wir sprechen im ersten Abschnitt gleich über seine Karriere, über ja die Art und Weise, wie er in die Formel 1 gekommen ist, was er auch davon hält, dass die Fahrer heutzutage immer jünger werden, jünger in die Formel 1 kommen. Wir sprechen über Gridstrafen, wir sprechen über den Umgang mit Regen. Also es ist, sind auf jeden Fall spannende Themen dabei und wünsche euch gleich einfach viel Spaß mit dem ersten Teil, der nach einer kurzen Pause hier beginnt bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
An dieser Stelle begrüße ich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, den Formel 1 Experten und Co-Moderator von Sascha Roos bei Sky. Ich begrüße sehr herzlich Marc Surer. Hallo Marc.
Guten Morgen.
Ich freue mich sehr, dass Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben, kurz vor Ihrer Abreise nach Singapur. Für die Leute, die Sie nicht kennen, ja, ich glaube nicht, dass es einen Hörer von uns gibt, der Sie nicht kennt. Wie sind Sie zum Motorsport gekommen, damals als junger Bub?
Ich bin Mechaniker gewesen bei einem Freund beim Go-Kart und habe also sein Go-Kart repariert und da durfte ich dann jeweils den revidierten Motor einfahren. Und irgendwann hat der Freund mal die Stoppuhr gedrückt, dass ich dann den Motor ausprobiert habe, ob er hält. Und er hat gesagt, hey, du fährst ja schneller als ich, beim nächsten Rennen fährst du. So hat es angefangen.
Also war die Leidenschaft für den Motorsport, kam einfach dann über die Arbeit mit Motoren, mit dem Auto. Ja, Sie sind dann den Weg gegangen bis hin zur Formel 1. Sie sind Formel- und Tourenwagenrennserien gefahren, Formel-3-Meisterschaft, Formel-2-Meisterschaft und 1979 dann Ihr Formel-1-Debüt. Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, mit 28 Jahren, richtig?
War das schon so spät, habe ich jetzt nicht mehr richtig im Kopf, aber stimmt, ich war ein Späteinsteiger, weil ich halt von zu Hause aus keine Unterstützung hatte. Yeah. Ich habe erst mit 18 Jahren angefangen, Go-Kart zu fahren, weil, wie gesagt, es gab kein Geld von zu Hause aus und dann musste ich das erst selbst verdienen, um dann mich finanzieren zu können. Und später habe ich dann in der Formel 3 habe ich als Mechaniker gearbeitet und anstelle eines Lohns zu bekommen, habe ich ein paar Rennen fahren dürfen und dann war ich so gut, dass sie mich den Rest der Saison haben weiterfahren lassen. Also es war ein sehr schwieriger Einstieg, aber umso mehr bin ich stolz, dass ich es bis in die Formel 1 geschafft habe.
Also Sie sind sehr spät eingestiegen. Wie ist es denn heute, wenn Sie sehen, dass so ein Max Verstappen mit 17 in die Formel 1 kommt? Früher war das ja generell so, da sind ja die Fahrer wirklich nicht mit 17, 18 Formel 1 gefahren, sondern erst wesentlich später. Was ist für Sie gesünder?
Ja gut, ich glaube, das ist ja in jeder Sportart so, dass man heute einfach viel früher anfängt. Also von dem her muss man das akzeptieren. Ist toll, ich hätte auch gerne einen Vater gehabt, der mir als Junge einen Go-Kart gekauft hätte, aber der fand das eine Geldverschwendung.
Also war das wirklich so, dass die Eltern gesagt haben, Marc, mach was Vernünftiges, bleib in der Werkstatt und geh nicht auf die Rennstrecke?
Richtig, ich habe angefangen, ich wollte eine Ingenieurausbildung machen, also erst Mechaniker und dann weitergemacht als mit der Ingenieurausbildung. Dann habe ich dann davon geträumt, dass ich mir mal meinen eigenen Rennwagen bauen kann, aber wie gesagt, dann diese Go-Kart-Geschichte hat mich dann schneller in den Motorsport gebracht.
Sie sind wirklich für traditionsreiche Teams gefahren, ne? Arrows, Brabham, Ensign, das sind alles Teams, die zu dem Zeitpunkt nicht mehr diese große Strahlkraft hatten oder die große Qualität, aber sie hatten auf jeden Fall Tradition. Für welches Team sind Sie am liebsten gefahren in der Formel 1?
Also eigentlich war Ensign das Team, das war irgendwie auch ein bisschen mein Durchbruch. Damit habe ich dann auch meine schnellste Runde gefahren, obwohl das Auto eigentlich, ich bin auf Platz 21 gestartet, aber es hat geregnet und bin bis auf 4 nach vorne gekommen in Brasilien. Und das war so ein ganz kleines Team, die hatten kein Geld und das ging dann so ein Deal von Rennen zu Rennen. Wenn wir wieder einen Sponsor gefunden haben, wo konnte ich dann Rennen mehr fahren, das war so eine kleine verschworenes Team und trotz allem recht erfolgreich.
Sie sind dann auch später nach der Formel 1 noch Langstreckenrennen gefahren und unter anderem die 24 Stunden von Spa-Francorchamps gewonnen. Nun war ja vor kurzem das Rennen in Spa. Ich finde jedes Mal, wenn ich nach Spa komme, ich erzähle das immer hier ganz gerne, das ist so kurz nach meiner, also vor meiner Heimat, ich bin in der Nähe geboren von Spa, damit verbinde ich immer eine ganze Menge. Sie verbinden damit wahrscheinlich noch mal mehr. Wie ist es für Sie, an so eine Strecke wie Spa zurückzukommen?
Also Spa ist natürlich eine fantastische Strecke, ganz einfach, weil es eine natürliche Strecke ist. Und das 24-Stunden-Rennen zu gewinnen, 24 Stunden fehlerfrei zu fahren, das ist schon eine große Sache. Und da war ja auch richtig Konkurrenz, vor allem wir hatten jede Menge BMWs und das waren verschiedene Teams und die sich gegenseitig bekriegt haben. Also das war volles Rohr, 24 Stunden lang mit den Tourenwagen. Das waren eigentlich Sprints. Jedes Mal, wenn du ins Auto gestiegen bist, hast du einen kurzen Sprint, ein Rennen gefahren, ja.
Auch die 1000 Kilometer von Monza haben Sie gewonnen, also auf einem Porsche. Ja, Sie sind eigentlich alle großen Marken dann auch mal gefahren, ne? Also BMW, Porsche im Langstreckenbereich, dann in der Rallye auch Ford einmal. Ein bisschen, natürlich im Nachhinein, denke ich, ist es immer auch eine schwerere Erinnerung für Sie. Aber trotzdem, jetzt im Nachhinein haben Sie sich auch sehr eingesetzt für Sicherheit im Rennsport. Sie sind sehr lange Fahrsicherheitstrainer gewesen, Chefinstruktor bei Fahrsicherheitstrainings. Es hat sich dann doch auch eine Menge getan im Motorsport, was die Sicherheit angeht. Jetzt haben wir in der Formel 1 bald das Halo. Ist das so, das Halo generell, da scheiden sich ja die Geister. Jetzt kommt es dann nächstes Jahr wahrscheinlich. Ist das der Durchbruch der Sicherheit der Formel 1, zumindest was diesen Kopfschutz angeht, oder hätten Sie sich da was anderes gewünscht?
Es war halt der einzige Schwachpunkt, der noch offen war. Und das Problem ist, dass es überhaupt vorgestellt wurde, weil nach dem Bianchi-Unfall hat man sich ja Gedanken gemacht, wie kann man einen Fahrer noch besser schützen, obwohl dieses Halo auch diesen Unfall nicht hätte verhindern können. Man kann einfach nicht in den Bagger fahren, ohne dass man schwer verletzt wird oder eben stirbt. Also von dem her war das so ein bisschen eine Panikreaktion, dass was können wir da noch machen. Und als das Halo zuerst mal vorgestellt wurde, bleibt der FIA eigentlich nichts anderes übrig, als das auch vorzuschreiben. Wenn der nächste Unfall, wo jemand am Kopf verletzt wird, würde man sagen, die FIA hat es verschlafen, es gab eine Lösung für diesen Unfall und man könnte sie zur Rechenschaft ziehen. Bianchi hat ja, der Vater von Bianchi hat ja die FIA auch verklagt, weil sie damals bei schlechten Bedingungen das Rennen haben weiterlaufen lassen. Und genauso könnte es dann sein, wenn man jetzt das Halo hat oder kennt und es nicht einsetzt, dass dann irgendein Vater die FIA verklagt, wenn sein Sohn im Formel-1-Auto umkommt oder in einem anderen Rennwagen. Also die FIA hat sich eigentlich selber das Problem geschaffen, nachdem sie das vorgestellt hatten, dass sowas gibt, dass man eigentlich gar nicht mehr darauf verzichten darf. Aber ich finde es hässlich. Auch eben, wenn es nie vorgestellt würde, würde man nicht darüber diskutieren müssen, aber nachdem es vorgestellt wurde, bleibt der FIA nichts anderes übrig, als es auch vorzuschreiben, falls nämlich mal was passiert.
Was halten Sie generell von diesem Kopfschutzthema in der Formel 1? Es gibt ja wirklich Fans, die auch sagen, die Formel 1 muss offen bleiben, was den Kopf angeht. Sehen Sie das anders? wie stehen Sie zu sowas wie dieser Glaskugel, die es ja auch als Idee gab, dieses Shield?
Das Shield hat mir besser gefallen vom Optischen. Ich meine, man muss eins sagen, wir sind ja viel weiter draußen gesessen. Ja, wir sind ja ab den Schultern war praktisch der Kopf draußen. Und unser Schutz war viel schlechter. Heute sitzen sie ja schon so tief im Auto, dass kaum mehr was möglich ist, dass dich irgendwas im Kopf treffen kann. Auch wenn Autos übereinander fliegen, ist die Angriffsfläche ganz klein. Also die sind schon viel sicherer im Auto drin heute, als wir das jemals waren. Und deswegen meine ich, klar, wenn man noch was Besseres machen kann, dann soll man es halt machen. Aber mir gefällt es auch nicht und ich finde, man kann es natürlich auch alles übertreiben.
Ja, okay, dann sehen Sie es auch als übertrieben an, was in Monza passiert ist, wahrscheinlich mit dem Regen. Also das war ja, haben wir auch sehr, sehr emotional diskutiert in der letzten Ausgabe, ob man da zu sehr auch an Bianchi gedacht hat oder ob man da auch hätte fahren können. Ich rede hier vom Qualifying Samstag am allermeisten.
Ich stelle das halt jetzt nach der Bianchi-Geschichte mir vor, wenn ich Rennleiter wäre, wenn ich Charlie Whiting wäre. Wieso zum Teufel soll er ein Risiko eingehen? Das sehen wir auch, wenn wir Safety-Car-Starts haben im Regen, in der Formel 2 haben sie das gemacht in Monza. Dass man halt einfach mal das Safety Car so lange fahren lässt, bis die Strecke schon fast trocken ist. Und das ist einfach, weil die FIA will nicht schuld sein, wenn was passiert. Das heißt, sie gehen auf Nummer sicher und machen das Ganze natürlich ein bisschen langweilig. Und in dem Fall war es ja so, nach dem Abflug von Grosjean, der hat es ja selber angekündigt. Und ich meine, es war auch selber schuld, dass er abflog. Weil hatte Aquaplaning, ging vom Gas und gab dann wieder Gas und ist dann abgeflogen. Also es war für mich ein klarer Fahrfehler, weil es gibt ja kein Recht auf Vollgas. Wenn es viel Wasser hat, dann kann man halt auf der Geraden nicht absolut Vollgas fahren. Das heißt, man muss ein bisschen, für uns war das normal, es hat zu viel Wasser, also kannst du, wir hatten ja unsere Turbomotoren mit über 1000 PS, da konntest du nicht einfach nur mit Vollgas, wenn da Wasser über die Strecke lief, konnte man nicht mit Vollgas durchfahren. Heute ist es so, dass man eben das Gefühl hat, die Fahrer haben Recht auf Vollgas. Das heißt, wenn sie nicht Vollgas fahren können, dann fährt man nicht. Es ist eine ungesunde Entwicklung, weil die Zuschauer, die da im Regen stehen, sicherlich kein Verständnis dafür haben.
Also, aber Sie haben Verständnis für die Fans, die dann ihren Unmut geäußert haben. Oder denken Sie da manchmal auch, die Fans müssten da einen Gang zurückschalten und das auch im Hinterkopf behalten, dass die FIA dafür kein Risiko eingehen will?
Ja, eben, also das jeder muss sich halt selber sagen, was würde ich machen, wenn ich bei der FIA wäre. Würde ich dann vor Gericht stehen, weil sich jemand verletzt hat oder umgebracht hat wegen meiner Entscheidung? Ich glaube, das möchte keiner. Auf der anderen Seite wissen alle, dass man ein Risiko eingeht und wir haben in Monza zum Beispiel kurz nach dem Unfall eine Phase gehabt, praktisch ohne Regen. Und trotzdem hat man weitergewartet, bis es wieder geregnet hat. Man hätte zumindest mal den ersten Teil des Trainings zu Ende fahren können. Also das habe ich dann auch nicht verstanden. Man wird dann plötzlich, wenn irgendwas passiert, übervorsichtig. Und ist manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Deswegen, ja, ich verstehe die Fans, aber vielleicht eben, man muss sich auch mal in die Lage von der FIA versetzen.
Verstehen Sie eigentlich die Gridstrafen? Das war auch so ein Thema, was wir in der letzten Folge hatten, dass wir als Fans da teilweise gar nicht mehr durchblicken, warum jetzt plötzlich der eigentlich 5 Plätze nach hinten muss, weiter vorne startet, als er eigentlich hätte starten sollen. Und dann, was wäre Ihr Lösungsansatz, um diese Gridstrafen ein bisschen durchsichtiger für uns alle zu machen?
Ich habe auch keine Lösung. Also muss so sehen, wenn es keine Strafen gibt oder wenige Strafen, dann würden alle frische Motoren einbauen. Jetzt sehen wir ja, dass es ja eigentlich nicht die Top-Teams sind. Also Mercedes und Ferrari hat das bis jetzt noch nicht machen müssen. Ferrari kommt wahrscheinlich noch mit dem Turbo, den sie irgendwann wechseln müssen. Aber es trifft ja eigentlich die kleineren Teams und das ist das Verrückte bei der ganzen Geschichte. Die Motoren, die wenig Leistung haben, wie Renault oder vor allem Honda, die gehen auch noch kaputt. Früher war es so, dass Honda war zum Beispiel irgendwann mal der stärkste Motor im Feld, ist aber immer geplatzt. Sato und sein Feuer im Heck, das war Legende. Und das hat man aber auch verstanden, die haben halt zu viel riskiert, die haben zu viel Leistung rausgeholt. Heute ist es so, dass ja eigentlich die schlechten Motoren, die sowieso schon keine Leistung haben, auch noch kaputt gehen. Also ist die ganze Geschichte eigentlich krank von der ganzen Technik her. Die ist zu kompliziert, wenn es Leute wie Honda nicht schaffen, das zum Laufen zu kriegen, auch Renault sich schwer tut, da muss man sagen, ist das Reglement falsch. Dass es Strafen geben muss, ist klar, sonst würde man einfach Motoren wechseln bis zum geht nicht mehr. Dann bräuchte man das Reglement mit den begrenzten Motoren nicht zu machen. Also eine Strafe muss sein, in der NASCAR zum Beispiel, wer einen Motor wechselt, startet als Letzter, aus Ende. Ja. Ja? Und da sagt aber keiner was, das weiß jeder.
Ja, und jetzt nächstes Jahr haben sie ja noch weniger Motoren zur Verfügung. Da bin ich persönlich mal sehr gespannt, wie sie das lösen wollen. Also
da würde ich sagen, wenn man ein bisschen Vernunft, aber da müssen natürlich alle mitziehen. Und wenn Mercedes, bei denen die Motoren nicht kaputt gehen, die werden dann nicht mitmachen. Auf der anderen Seite, es trifft ja vor allem die kleinen Teams. Und da müsste man Mercedes auch dazu zwingen, da mitzustimmen, dass man es einstimmig ist, kann man ja das Reglement ändern, dass man auch in Zukunft mindestens 4 Motoren verwenden kann. Also da muss man einfach an Mercedes appellieren, dass sie da mitspielen. Weil mit 3 Motoren wird es jeden irgendwann treffen, außer wahrscheinlich, wenn er Mercedes fährt.
Wie war das eigentlich in Ihrer aktiven Zeit? Haben die Teams da mehr zusammengearbeitet? Weil jetzt hat man so das Gefühl, wenn es dem einen nicht passt, dann sagt er einfach nein, dann wird das auch nicht durchgesetzt, weil man könnte ja seinen eigenen Kredit im Feld so ein bisschen verspielen. War das damals anders? Waren die Teams da enger zusammen?
Nein. Die Konkurrenz gab es schon immer. Damals haben wir ja noch unterschiedliche Reifen gefahren. Und wenn jetzt da ein kleines Team sagt, ich möchte jetzt auch gerne Michelin-Reifen haben, haben die Großen gesagt nein. Der kriegt keine und so weiter. Also das war leider schon so, dass auch früher schon jeder für sich selber geschaut hat.
Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Marc Surer hier in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren hier, gemeinsam mit Ole Waschkau und Ruben Zimmermann. Jetzt ohne weitere Umschweife, der zweite Teil des großen Interviews mit Marc Surer. Der ehemalige Formel 1 Fahrer hat sich viel Zeit für uns genommen und sprach mit mir über den WM-Kampf, über Sponsoren in der Formel 1, über Sauber, über die Fernsehsituation in Deutschland, über diesen Honda Science Renault Deal, wer profitiert davon, und er wagt auch einen Ausblick auf den großen Preis von Singapur. Also jetzt der zweite Teil mit Marc Surer. Dieser WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel spitzt sich ja jetzt immer weiter zu. Ein paar Rennen haben wir ja noch im Kalender. Aber trotzdem, jetzt auch gerade dieses Monza-Wochenende. Hamilton geht in der WM-Führung oder in der WM-Wertung wieder in Führung. Glauben Sie persönlich, dass Lewis Hamilton noch vom Thron gestoßen werden kann?
Oh ja, also ich glaube, das kann schon beim nächsten Rennen wieder ganz anders aussehen. Es schwankt immer ein bisschen hin und her. Im Moment ist der Lewis Hamilton auch in einer super Phase. Man sieht es auch gegenüber seinen Teamkollegen, gegen denen er ja ein paar Mal schon geschwächelt hatte Anfang des Jahres. Jetzt hat er ihn locker im Griff, wann immer er rausgeht, fährt er schneller. Also der Lewis ist in einer Topform und will natürlich auch unbedingt Weltmeister werden, weil er, wie gesagt, jetzt weiß, er muss zuschlagen. Das kann er nicht bis zum letzten Rennen warten. Er muss versuchen, bei den Rennen, wo sein Auto einen Vorteil hat, wie eben die schnellen Strecken, dann muss er da unbedingt zuschlagen. Und er fährt sowas von perfekt, was man, wie gesagt, Anfang des Jahres nicht sagen konnte. Jetzt aber, das kann wieder umdrehen, wenn jetzt Strecken kommen, die dem Ferrari besser liegen. Wer weiß, was da alles passieren kann. Jetzt ist noch so, dass plötzlich die Red Bull da mitmischen. Und wenn die Red Bull da praktisch Punkte wegnehmen und dazwischen fahren, dann kann das plötzlich ganz wieder interessant werden. Und das ist noch lange nicht entschieden.
Das ist wahr. Ist Red Bull in Singapur so ein bisschen was wie ein Geheimfavorit?
Für mich ja. Ja, weil die sind jetzt chassismäßig endlich in Fahrt gekommen. Der Motor wird nicht so ein großer Nachteil sein, weil es gibt eigentlich nur eine Gerade. Alles andere ist mehr Traktion, also die von der Beschleunigung her. Somit müsste Red Bull gut aussehen in Singapur. Und deswegen, die können da schon die beiden, die um die WM kämpfen, so richtig aufmischen.
Was glauben Sie, wie viel Geduld hat Max Verstappen denn noch, wenn die technischen Defekte jetzt nicht langsam aufhören mit seinem Team?
Er geht durch eine harte Schule, aber er sagt, vielleicht ist seine Karriere bisher auch zu einfach gewesen. Irgendwie hat ja jeder mal in seiner Karriere auch eine schwierige Phase und die geht er dieses Jahr durch. Er ist nach wie vor schnell und irgendwann wird das Glück sich auch wieder wenden. Also von dem her, wenn er das durchsteht und eben nicht durchdreht, dann wird er einfach gestärkt aus dieser Saison hervorgehen.
Im hinteren Feld ist ordentlich was los. Unsere Motorsportkollegen von motorsporttotal.com hatten diese Woche die Meldung veröffentlicht, dass Carlos Sainz zu Renault wechselt, eventuell sogar schon zum großen Preis von Malaysia. Renault wird Motorenpartner von McLaren im nächsten Jahr und Honda wird Partner von Toro Rosso. So, was machen Sie daraus?
Also, ich denke, dass diese Geschichte ja schon lange am Kochen ist. Und es ist halt sehr kompliziert. Normalerweise müsste man ja einen Motorwechsel, müsste man bereits im Mai ankündigen. Das heißt, wenn einer im Mai sagt, ich brauche Motoren, muss einer von den Motorenherstellern ihm Motoren geben. Wenn jetzt McLaren die Motoren kündigt bei Honda, also den Vertrag aufkündigt, dann stehen sie ohne Motoren da. Also mussten sie dafür sorgen, dass jemand anders die Honda-Motoren übernimmt und dass Honda dann mitspielt und dann wiederum mussten, damit sie dann diese Motoren übernehmen können, weil denn ein viertes Team ausrüsten müsste ein anderer Motorenhersteller nur, wenn sie im Mai schon sagen, wir haben keine Motoren fürs nächste Jahr. Also das war jetzt sehr schwierig für McLaren aus diesem Vertrag rauszukommen und natürlich gab es ja auch einen Vertrag zwischen Renault und Toro Rosso. Und Toro Rosso hat natürlich Interesse an den Honda-Motoren, aber um aus dem Vertrag rauszukommen, mussten sie Sainz abgeben an Renault, praktisch als Abfindung. Und das hat jetzt das Problem von Renault gelöst, die einen zweiten starken Fahrer neben Hülkenberg suchen. Und auf der anderen Seite dann auch das Problem gelöst für Toro Rosso, dass sie halt umsonst Motoren bekommen. Ich frage mich, ob das für McLaren langfristig eine gute Entscheidung war, weil Honda war ja der Hauptsponsor vom Team. Und natürlich hat man das Vertrauen verloren nach 3 Jahren, das verstehe ich auch. Und man hätte sicherlich Alonso nicht halten können. Aber jetzt zahlen sie alles selber, sie müssen sogar die Motoren bezahlen. Und wie wollen sie das finanzieren?
Warum ist es so schwer für ein Team wie McLaren Sponsoren zu finden? Also gerade so ein traditionsreiches Team, das frage ich mich natürlich auch bei Sauber. Das ist ja generell auch etwas, was wir auch in der letzten Folge besprochen haben. Seitdem die Tabakwerbung in der Formel 1 weggefallen ist, ist natürlich auch viel an Geld weggefallen. Und viele Teams tun sich eben schwer, Sponsoren zu finden. Aber gerade bei McLaren frage ich mich immer wieder, warum ist das Auto so leer?
Ich glaube, dass heute die Mentalität der Sponsoren sich verändert hat. Sie wollen beim Sieger dabei sein. Sie wollen an den Grand Prix-Wochenende wollen die Gäste einladen. Sie wollen über Deals verhandeln. Ich weiß das jetzt von einigen Sponsoren, weil ich ab und zu auch beim Paddock Club im Einsatz gewesen bin, dass die also Geschäftsleute einladen, wo sie ins Geschäft kommen wollen. Und dann möchten sie natürlich auch ein Team präsentieren, das da vorne mitmischt. Das heißt, die großen Teams, die haben zu viele Sponsoren. Ferrari muss bestimmt und Mercedes, die müssen bestimmt Sponsoren ablehnen, die sie einfach nicht aufs Auto bringen können. Und andersrum will keiner mit den Kleinen mitmachen, weil keiner will mit dem Loser-Team zusammen sein. Also muss das Team erst beweisen, dass sie vorne mitfahren können, so wie das Force India gemacht hat, und dann kommt auch ein Sponsor. Und das ist jetzt die schwierige Aufgabe, ja, dass auch für McLaren, nachdem sie jetzt einfach so hinterhergefahren sind, natürlich weiß man, dass der Honda hauptsächlich schuld ist, aber die müssen jetzt beweisen, dass sie vorne fahren können, dann kommen auch die Sponsoren wieder. Also es ist viel härter geworden. Früher hat man gesagt, entweder du kannst fürs gleiche Geld einen Kleber auf einen Ferrari machen oder ein ganzes Auto im hinteren Feld haben. Dann haben die meisten gesagt, dann will ich das ganze Auto und kann damit werben. Aber heute ist das mit ist das Bonto-Deal eine ganz andere Geschichte. Das sind praktisch die Gründe, Leute einzuladen und mit denen Verhandlungen zu führen in den verschiedenen Ländern. Das ist ja der Vorteil der Formel 1, dass sie auf der ganzen Welt fährt. Und dann kann man da jeweils die Geschäftspartner einladen und in der Atmosphäre der Formel 1 und in dem Trubel, wenn sie dann gewinnen, geht es vielleicht eine Unterschrift auf einen großen Deal. Hm. Und das ist die neue Sponsorship.
Ja, sehr viel Politik dann auch im Hintergrund.
Ja.
Was ist für Sie oder wer ist für Sie die größte Überraschung der Saison bislang?
Das muss ich mal nachdenken.
Ich schmeiß mal einen Namen in den Raum, Esteban Ocon. Oder kommt das für Sie gar nicht so überraschend, dass der Mann so stark
ist? Nein, Ocon habe ich sehr groß eingeschätzt. Das ist sicherlich... Nein, eigentlich muss ich sagen, es ist für mich wieder dieses Force India Team. Wie die mit relativ wenig Leuten und wenig Geld da vorne mitfahren können. Dieses Team, also die Techniktruppe von Force India kann man nur ein Kompliment machen, die sicherlich, wenn man die Effizienz anschaut, mit dem wenigsten Geld das meiste macht. Also das ist eine Wahnsinnstruppe und dass die vor allem mit auch ein bisschen mit ihrem Chef ist auch eine gewisse Unsicherheit da, dass die so zusammenhält und dass sie auch dieses Jahr wieder hingebracht hat, dass sie ein Auto haben, das vorne mitfährt, für mich sensationell.
Und wir haben natürlich ein Sorgenkind aus deutscher Sicht, Pascal Wehrlein. Wir wissen alle nicht ganz genau, was ist 2018 mit Pascal Wehrlein und der Formel 1. Glauben Sie, dass Pascal Wehrlein 2018 noch ein Cockpit hat?
Ja, wenn zufällig irgendwo was frei wird, bietet es sich natürlich an. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Jetzt auch mit dem Deal von Renault. Wenn Renault zu ist, dann bleibt theoretisch noch Williams. Aber Williams... glaube ich nicht, dass die auf Wehrlein setzen würden. Die brauchen einen erfahrenen Mann.
Vor allem Williams darf ihn gar nicht verpflichten, tatsächlich,
ja,
vom Sponsor
her. Ja, genau, da kommt auch dazu. Das ist wirklich unangenehm für ihn. Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre es sowieso nicht in Frage gekommen bei Williams. So wie man Williams kennt, wollen sie immer einen Haudegen haben. Einen alten, erfahrenen und einen Jungen dazu. Und Papa Stroll hat natürlich auch Interesse, nicht den Jungen zu nehmen, der eigentlich zeigt, oh, das, was dein Sohn kann, kann ich auch oder besser, sondern wenn sie einen Erfahrenen haben, wenn sie jetzt zum Beispiel, haben wir versucht, Alonso zu kriegen, wenn der Alonso schneller fährt als der kleine Stroll, dann ist das nicht schlimm, dann ist das der Lehrmeister. Wenn aber jetzt einer kommt, der praktisch gleich alt ist oder auch relativ jung und frisch in der Formel 1 und dann schneller fährt, dann ist das negativ für seinen Sohn. Also der Papa Stroll wird schon dafür sorgen, dass ein alter, erfahrener Partner da sein wird.
Jetzt wird ja der Name Robert Kubica überall gehandelt eigentlich. Sehen Sie Kubica nochmal in der Formel 1?
Er ist natürlich jetzt vom Sponsorship her ja attraktiv. Also wenn man natürlich dem Sponsor irgendwas bieten will, dann mit dem Kubica hätte man natürlich einen Haudegen, der wieder auferstanden ist. Das ist eine wunderbare Geschichte. Also deswegen glaube ich, dass die Chancen intakt sind, für Kubica einen Platz zu finden. Eigentlich aus diesem Grund. Ansonsten muss man ja sagen, würde man als Team eher auf einen Jüngeren setzen und sagen, der Kubica ist ja schon in einem Alter, wo er vielleicht noch 3 Jahre aus dem Vollen schöpfen kann und dann ist seine Karriere auch schon vorbei. Aber es wäre eine schöne Geschichte und wir haben vorhin über die Sponsoren gesprochen. Für die wäre das eine tolle Geschichte, gut zu verkaufen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht doch noch einen Platz findet.
Sie sind ja als Schweizer, haben Sie, ja, ich denke mal, ein gesteigertes Interesse am Sauberteam. Ja, und auch Ihr Herz vielleicht ein bisschen eher dort. Wie sehen Sie die Entwicklung bei Sauber jetzt gerade auch nach der Trennung von Monisha Kaltenborn und dem Neueinstieg von Frédéric Vasseur? Bewegt sich bei Sauber was?
Ich hoffe sehr. Also das ist einfach eine Katastrophe. Das Auto ist zu langsam. Und jetzt einfach nur hochzurechnen, dass man dem Schuld dem alten Motor gibt, ist eine Entscheidung, die Ingenieure auch mitgetragen haben. Die haben ja gesagt, wir wollen einen Motor, den wir kennen, Wir wollen nicht warten, bis der neue Motor weiß, wie groß die Kühler sein müssen und so weiter. Wir wollen unser Auto bauen und wir wollen Anfang des Jahres mit dem alten Motor Punkte sammeln, weil am Anfang des Jahres sind die Punkte am leichtesten. Nichts davon ist passiert. Das Auto war langsam von Anfang an und ist natürlich während des Jahres jetzt noch schlimmer geworden, weil eben dem gerade auf so schnellen Strecken die Motorleistung auch ein bisschen fehlt. Wobei man kann das hochrechnen, wie man will. Es liegt nicht nur am Motor, dass sie da hinten fahren, sondern sie haben ganz einfach ein schlechtes Auto gebaut. Und die gleiche Truppe soll jetzt das neue Auto bauen. Also ich zweifle da ein bisschen, ehrlich. Ich lasse mich gern positiv überraschen. Aber wie soll das gehen, wenn sie es auch mit dem ganzen Update das Auto nicht wirklich schneller gemacht haben?
Also müsste man noch viel mehr austauschen innerhalb des Teams.
Ja, also müssen neue Leute dazukommen, die sind ja auch schon gekommen, die können vielleicht jetzt am neuen Auto zeigen, was in ihnen steckt, aber der Frédéric Vasseur ist sicherlich einer, ist ein Racer, der weiß schon, was es braucht, um erfolgreich zu sein, aber ich glaube, man sieht jetzt auch, dass er auch kein Wunder bewirken kann, die sind da, wo sie mit Monisha auch waren, nämlich einfach hinten, ja, also das war ja nicht das Problem. Und die Monisha hat natürlich auch den Finger auf die Wunde gelegt und hat sich mit den Ingenieuren angelegt und ich glaube, deswegen musste sie auch gehen. Also so Unrecht hatte sie wohl nicht.
Ja, es ist immer unangenehm, wenn Leute was Ehrliches ansprechen wahrscheinlich.
Und dann ist natürlich, wenn alle gegen eine, dann war sie weg.
Sie sind seit 1996 bei Sky, Premiere, DF1, wie man es nennen will, dabei. Was begeistert Sie an der Arbeit für das deutsche Fernsehen?
Aber grundsätzlich, die Voraussetzungen, wie wir arbeiten, sind natürlich super. Wir haben ein großes Team vor Ort, wir haben Zugriff auf Material, auch wie zum Beispiel, wenn die Italiener ein Interview machen, können wir darauf zugreifen, wenn die Engländer was machen, können wir darauf zugreifen, also wir können aus dem Vollen schöpfen. Das gibt uns Möglichkeit, auch wenn wir nur von Sky Deutschland nur als kleines Team da sind, haben wir trotzdem den maximalen Zugriff. Das ist toll zum Arbeiten, weil einfach ich sage, ich brauche das und das und dann bekomme ich das auch. Und zum anderen ist natürlich, ich bin damit aufgewachsen. Wir hatten viele schwierige Phasen durchgemacht, mit den Namensänderungen und auch dann wieder hat es wieder gewackelt, weil kein Geld mehr da war und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist Sky Deutschland aus den roten Zahlen heraus. Und das ist toll. Man hat das Ganze auf den ganzen Weg mitgemacht.
Jetzt ist ja so ein bisschen auch die Gerüchteküche brodelt. Wie sieht's mit den Rechten für die nächsten Jahre aus? Ich will Sie jetzt nicht fragen, ob Sie was wissen, sondern einfach generell Ihre Einschätzung dazu haben. Es gibt ja dieses Modell 70-30, diese Idee, dass der Pay-TV-Anbieter eine Menge mehr Exklusivität bekommt und dementsprechend der Free-TV-Anbieter, in dem Fall RTL in Deutschland, so ein bisschen in Anführungsstrichen in die Röhre guckt, weniger Rennen zeigt. Aus Sicht von Sky natürlich sehr erfreulich. Wie sehen Sie es aus Sicht der Fans? Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen.
Also ich sehe ja das Ganze hier in Spanien. Ich wohne ja in Spanien und hier gibt es auch nur das Pay-TV und im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur noch den großen Preis von Spanien frei zu sehen. Und das war zu viel. Das kann man ganz klar sagen. Also wenn man nur noch ein Rennen sehen kann, dann verlieren die Leute ein bisschen den Kontakt. Da gibt es die Fans, klar, die haben dann das Pay-TV, Movistar ist das, und alle anderen, die verlieren den Kontakt, was in der Formel 1 passiert. Und deswegen glaube ich, wenn einige Rennen gezeigt werden im Free-TV, dass das eine ganz gute Werbung ist auch für das Pay-TV, das man dann abonniert, als wenn es überhaupt nicht mehr gezeigt wird, das wäre gefährlich, weil man dann irgendwie den Kontakt zu Formel 1 verliert. Also man muss da die richtige Mischung finden und ich finde die Vorschläge da mit 70-30 oder so sind nicht schlecht. Das ist sicherlich sehr klug, wenn man ein bisschen was im Free-TV auf jeden Fall lässt.
Dann muss ich noch eine ganz persönliche Frage stellen. Welche deutsche Strecke ist Ihnen persönlich lieber, Hockenheim oder Nürburgring?
Ja, irgendwie der Nürburgring knistert mehr.
Können Sie sich die Formel 1 auf der Nordschleife vorstellen? Die moderne Formel Nein. 1? Nein?
Nein, no way.
Okay, geht das nicht. Klare Antwort, wunderbar. Worauf müssen wir in Singapur achten?
Es hat noch nie geregnet. Wenn immer ich zwischenlande in Singapur auf meinen Reisen, regnet es da. Aber beim Grand Prix hat es noch nie geregnet. Ich könnte mir das ziemlich katastrophal vorstellen, wenn es da regnet, ja, mit dem Licht und der Gischt, haben wir noch nicht erlebt.
Dann würde man wahrscheinlich gar nicht fahren, oder?
Ja, eben, das ist dann wieder das Problem. Also, wann wird der Start freigegeben oder wann nicht, ja.
Dann einen frühen Tipp, was glauben Sie, wer macht's in Singapur?
Ja, eigentlich muss es Vettel machen, aber mein Geheimtipp ist Red Bull.
Okay, gut. Marc Surer, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin großer Fan. Ich sag das jetzt einfach mal. Und ich finde, das darf man auch sagen. Ne? Sie machen gute Arbeit mit Sascha Roos zusammen bei Sky. Und das bleibt auch hoffentlich noch die nächsten Jahre so. Haben Sie eine gute Reise nach Singapur. Und hoffentlich hören wir uns nochmal wieder hier.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Das war Marc Surer im Interview hier auf Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Vielen Dank, Marc, nochmal an dieser Stelle. Und ich hoffe, wir hören ihn auf jeden Fall in der Sendung nochmal wieder. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Die Sendung ist vorbei, ja? Das war die Vorschau auf den großen Preis von Singapur. Ich denke, wir haben euch was Tolles geboten, auch mit Marc Surer im Interview, und wünschen euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rennwochenende, egal wo ihr es schaut, Sky, RTL, ORF. Mein Name ist Kevin Scheuren, @ks_0811, wenn ihr mir bei Twitter folgen wollt, und freue mich auf die nächste Ausgabe, die sich dann natürlich um den großen Preis von Singapur dreht. Ich bedanke mich auch herzlich bei Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de, den ihr @RubyWestside bei Twitter folgen könnt. Danke, Ruben.
Sehr gerne, und natürlich nicht vergessen, auch immer brav den Live-Ticker an diesem Wochenende verfolgen auf motorsporttotal.com bzw. Formel1.de.
Der wird nämlich sehr wichtig an diesem Wochenende, das kann ich euch sagen. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau, den ihr übrigens @MikeWeiss folgen könnt bei Twitter, wenn ihr wollt. Und Ole, macht die Sendung zu.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, das war ein sehr interessantes und offenes Interview von Marc Surer. Was euch auch auf den Grand Prix von Singapur vorbereitet. Wenn es noch mal länger dauert am Sonntag, nehmt euch einen Tee, macht das schon mal klar, blockt euch schon mal den Sonntagnachmittag, könnte sehr lang werden, auch generell, und wenn es regnet sowieso, dann vielleicht dieses Interview in der Regenpause hören, nochmal, dreimal, und dann geht's vielleicht weiter. Und ich freue mich auf den Grand Prix, ich hoffe ihr auch. Ich bin gespannt, was ihr uns liefert, und darüber sprechen wir natürlich nächste Woche, und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen, und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.